Hi und herzlich willkommen bei Unter Kolleginnen, dem Podcast über Arbeit und Feminismus. In jeder Folge widmen wir uns hier einem ganz bestimmten Thema, das sich mit Gender und Arbeit beschäftigt. Wir, das sind Jana und
Lea.
Wir haben beide im Bereich Gender Studies studiert und dann gemerkt, dass viele Themen aber gar nicht in der breiten Öffentlichkeit besprochen werden und nur sehr wenig Raum bekommen, geschweige denn in der Arbeitswelt.
Deshalb habe ich die Agentur Invisible gegründet, mit der wir Unternehmen beraten, Arbeitskultur gleichberechtigter zu gestalten. Denn wir sind der Überzeugung, dass die Arbeitswelt immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Damit ist sie ein unverzichtbares Puzzleteil, um die Welt gleichberechtigter zu machen. Und deshalb müssen wir ganz genau hinschauen, wie die Arbeitswelt strukturiert ist, wer wie und mit wem zusammenarbeitet und wer dabei auch vergessen wird. Das machen wir in diesem Podcast.
Und heute in unserer zweiten Folge wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das auch in unserer Arbeit viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist das Thema Unconscious Bias. Doch bevor wir ins Thema springen, wie immer ein ganz kurzer Check-in. Mhm. Und heute durfte ich mir eine Frage überlegen. Und ich würde gerne von Rhea wissen, worauf sie sich gerade freut.
Ich freue mich auf Sonne. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich den blauen Himmel. Und der ist schon seit heute Morgen blau. Ich bin aufgewacht und habe ihn gesehen und mich gefreut. Und diese Freude hält noch an. Ich werde nach dem Podcast eine Runde laufen gehen, als Pause sozusagen, um meinen Kopf klar zu kriegen. Das hilft mir in dieser Pandemiezeit sehr. Und dann freue ich mich auch auf den weiteren Tag. Ich habe nachher noch ein Teammeeting und heute Abend kommt meine Nachbarin zum Kartoffelsuppe essen. Ja, worauf freust du dich denn, Jana?
Erstmal freue ich mich darüber, dass du dich über Kartoffelsuppe freust. Und ich glaube, ich freue mich auf den Moment, wo ich zum ersten Mal eine Zeitung in der Hand habe, auf der steht, alle Leute sind geimpft, Corona ist vorbei, alles ist super cool, wieder zurück zur Normalität. Das wird toll.
Gewagtes Ding, um sich darauf zu freuen.
Ich träume groß und ansonsten freue ich mich genauso wie du darauf, dass der Sommer oder auch erstmal der Frühling kommt. Und ja, es wird alles viel schöner. Darüber freue ich mich sehr.
Ja, dann lass uns doch loslegen. Also das Thema ist Unconscious Bias und wir möchten gerne mit euch, liebe ZuhörerInnen, anfangen mit einer kleinen Übung. Also macht mal die Augen zu und Jana, du auch bitte. Mhm. Und ich möchte gerne, dass du dir überlegst, wer deine drei engsten Bezugspersonen bei deiner Arbeit für dich sind. Kannst mal darüber nachdenken, mit wem du gerne vielleicht, bevor wir alle ins Homeoffice umgezogen sind, Mittag gegessen hast, bei wem du direkt zum Hörer greifst, wenn du was besprechen möchtest, mit wem du dich vielleicht manchmal über die anderen auskotzt. Bei wem fühlst du dich sehr nah und hast das Gefühl, du kannst du sein? Und stell dir diese drei Personen jetzt einfach mal vor. So. Das könnt ihr sonst auch gerne noch, ihr da zu Hause in Ruhe nach in dem Podcast weitermachen. Ich red mal weiter, sonst ist die Zeit gleich vorbei. Spannend ist an dieser Übung, dass wir oft Leute vor Augen haben, die uns ähnlich sind. Das heißt jetzt nicht, dass sie genauso aussehen wie wir oder genauso ticken wie wir. Dennoch können wir uns oft besonders gut mit Leuten in der Arbeit, aber auch im Privaten identifizieren, die gemeinsame Überschneidungen haben. Zum Beispiel in ähnlichem Bildungsabschluss, ähnliche Sozialisierung genossen haben, Gender, Identität, sexuelle Orientierung. Ich weiß jetzt nicht, wer eure Leute waren, die ihr da im Kopf hattet, aber könnt ihr mal auf Basis dieser verschiedenen Dimensionen überprüfen und vielleicht am Ende des Podcasts nochmal mit einem neuen Blick drauf gucken. Wie war das für dich, Jana?
Da unser Team ja relativ klein ist, hatte ich ja nicht so viel Auswahl. Aber ja, ich habe da tatsächlich auch schon sehr oft mit FreundInnen drüber gesprochen, weil auch mein Freundeskreis sehr homogen ist. Und man sich dann natürlich fragt, wie kommt das? Wo clustert sich das irgendwie so auf? Wo trennen sich Wege? Weil in der Schule zum Beispiel war es ja dann doch deutlich heterogener. Und genau, damit sind wir mitten im Thema. Unconscious Bias, der ja die Welt um uns herum irgendwie strukturiert und ordnet. Mhm. Ein Begriff, den man doch irgendwie relativ häufig schon gehört hat, manche vielleicht noch gar nicht, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt. Und ich würde dich gerne fragen, Rea, wie würdest du denn in einfachen Worten erklären, was ein Unconscious Bias überhaupt ist?
Unconscious Bias, um es ganz einfach zu machen, sind Verzerrungseffekte, die uns helfen, die Welt weniger komplex zu machen. Unconscious, weil sie unbewusst sind und die ganze Zeit quasi im Hintergrund ablaufen und unser Gehirn strukturieren. Und Bias kommt aus dem Englischen und bedeutet Voreingenommenheit oder Verzerrung. Und so schließt sich dann dieser Begriff zusammen. Unconscious Bias, unbewusste Voreingenommenheit, könnte man übersetzt sagen.
Das heißt, wenn ich mir anschaue, mit wie vielen Reizen ich eigentlich tagtäglich umgeben bin, ist es wie eine Art Filter, der ja, mir hilft, irgendwie wichtige Sachen von unwichtigen zu unterscheiden. So kann ich mich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit navigieren, ohne jetzt auf jedes Geräusch oder jeden visuellen Eindruck irgendwie abgelenkt zu werden.
Ja, genau. Wir sind eigentlich die ganze Zeit maßlos überfordert mit diesen ganzen Reizen, die so auf uns einprasseln. Und deshalb ist unser Gehirn schlau und erledigt quasi schon viel für uns im Hintergrund und sortiert so ein bisschen aus, sodass wir über 99% der Dinge eigentlich nur unbewusst verarbeiten und bei nur ganz wenigen Dingen eben aktiv innehalten und uns richtig proaktiv Gedanken machen, Pro-Kontralisten oder sowas. Und das meiste passiert im Unterbewussten.
Problematisch wird es aber dann, wenn die Unconscious Bias, die wir unbewusst mit uns herumtragen, auf Menschen treffen. Wie wir zum Beispiel auch in dem Anfangsbeispiel gesehen haben. Was passiert denn, wenn Unconscious Bias auf Menschen trifft?
Genau, da kann es problematisch werden sozusagen, weil wir eben diesen Filter, der über unserem Gehirn liegt sozusagen, ausgesetzt sind. Und dieser Filter ist nicht neutral, sondern dieser Filter, der wurde ja geprägt. Das ist quasi ein Filter, der aus den ganzen sozialen Einflüssen hergestellt wurde, den wir ausgesetzt wurden, seitdem wir geboren sind. Also ne, gesellschaftliche Ordnung und Strukturen, die wir so beigebracht bekommen haben, durch Filme, durch die Erziehung, dadurch, mit wem wir so zur Schule gegangen sind, was für Glaubenssätze wir vermittelt bekommen haben. Und all diese Sachen, die haben den Filter zu dem Filter gemacht, der über unserem konkreten Gehirn liegt. Und deshalb sehen wir andere Menschen, wenn wir sie kennenlernen oder teilweise auch einfach nur, wenn wir sie optisch wahrnehmen, entsprechend nicht neutral, sondern durch diesen Filter. Und das ist dann in dem Moment problematisch, indem wir sie deshalb anders behandeln. Und im schlimmsten Fall führt das dann zu Diskriminierung.
Und dabei glauben wir aber, dass wir alle Leute gleich behandeln. Was das genau wiederum das Problem daran ist, dass ich mir denke, nö, für mich sind alle Leute gleich, aber die Abkürzung im Gehirn des Unconscious Bias, die sehen wir dann halt doch nicht.
Genau, und da kann man auch gar nicht so viel für, weil die Weltordnung, in der wir uns befinden, die Gesellschaft, in der wir leben, ja einfach nicht gleich ist und nicht neutral, ne? Sondern wir, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Gender bleiben, weil das ja unser Fokus ist, dann wachsen wir ja in einer Welt auf, in der wir wenig Frauen in Führungspositionen zum Beispiel als Vorbilder vermittelt bekommen, in der wir Disney-Filme gucken, in der Frauen bestimmte Rollen bekommen und so weiter. Und das alles führt dann zu diesem Filter. Und dieser Filter, wenn man das jetzt mal anhand dieser sehr plastischen Metapher weiter spinnen möchte, das ist natürlich real kein Filter, dieser Filter, der führt dann dazu, dass wir eben zum Beispiel Frauen anders bewerten als Männer, selbst wenn sie genau das Gleiche machen.
Und wie, um den Bogen zu spannen, weil darum geht es in unserer Arbeit, inwiefern spielen denn dann ein Gender Bias und Arbeit zusammen? Weil es ist ja gerade, Unconscious Bias Training sind ja gerade vor allem eine Maßnahme im Bereich Gleichstellung, ein Team irgendwie diversifizieren im Sinne von mehr Frauen dazu holen.
Absolut.
Wo ist da die Schnittmenge?
Genau, also die Unconscious Bias Workshops oder Trainings zielen darauf ab, Mitarbeitenden vor Augen zu führen, welche eigenen Voreingenommenheiten sie haben, um eben mal sozusagen mit sich selbst sehr hart ins Gericht zu gehen und sich anzugucken, welche Glaubenssätze habe ich denn vielleicht so vermittelt bekommen über Frauen, wenn wir jetzt bei Frauen bleiben. um dann eben zu gucken, ach so, das wusste ich ja gar nicht, aber irgendwie gibt es da noch eine kleine Stimme in mir, die anscheinend sehr stark eingetrichtert bekommen hat, dass Frauen so und so sind. Und das einfach mal offen zu legen, das ist das Ziel von solchen Workshops. Und dann sind die sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die gemacht werden. Bei uns sind die Workshops ja nicht nur wissensvermittelnd, sondern es geht ja auch eben darum, Teams dann die Möglichkeit zu geben, sich gemeinsam zu überlegen, okay, ist ja schön und gut, wenn wir jetzt diese ganzen Voreingenommenheiten offenlegen. Was heißt das jetzt ganz konkret für unsere Arbeit? Wie möchten wir zum Beispiel Strukturen ändern? Wie möchten wir unsere Zusammenarbeit ändern, um ja diese Voreingenommenheiten zu eliminieren oder neu nachzudenken, was das für unsere Arbeit bedeutet?
Und sich auch zu versuchen, aktiv in eine Situation einfühlen zu können von einer anderen Person, um mal irgendwie rauszukommen, auch aus seiner eigenen Rolle, weil die hat man natürlich, mit der Brille geht man durch die Welt und versuchen, ja, in so einen Modus zu kommen, dass jeder ja in einer Art auch schon mal eine Ausgrenzungserfahrung vielleicht gemacht hat, um dann verstehen zu können, okay, wie ist es denn, wenn ich zum Beispiel als Frau in der Führungsposition bin und als einzige Frau in einem, keine Ahnung, Chefgremium sitze, so, also wie wird sich das anfühlen? Dass man versucht, sich so ranzutasten ein bisschen.
Genau, das ist das Ziel. Und da gibt es dann verschiedene Ebenen. Bei uns jetzt in den Workshops zum Beispiel. Auf der einen Seite möchten wir, dass Menschen selbst überlegen, hey, welche Glaubenssätze habe ich vermittelt bekommen? Über zum Beispiel auch mich selbst und andere. Und dann aber eben, und das ist der Fokus unserer Arbeit, was bedeutet das für die Strukturen, also institutionell sozusagen? Und da gibt es ganz viele Studien, die eben zeigen, dass ein Gender Bias nicht etwas ist, was jetzt nur hier und da mal auftritt, sondern das ist eben was Strukturelles. Also wenn der gleiche Lebenslauf beispielsweise verschickt wird oder eingeht bei einem Team, dann wird das Team anders entscheiden, ob da ein männlicher oder ein weiblicher Name drunter steht. Und zwar zugunsten des Mannes jetzt in dem Fall. Das heißt, Frauen werden strukturell schlechter eingeschätzt bei der gleichen Leistung. Da gibt es ganz viele Studien seit den 70ern, vor allem eben in Bezug auf Lebensläufe, aber eben auch jetzt in der Start-up-Szene. Da gibt es ganz viele Studien, die zeigen, dass Gelder unterschiedlich vergeben werden, Funding-Opportunities unterschiedlich ausfallen, je nach Geschlechteridentität.
Ich habe auch gelesen, dass es zum Beispiel auch so die Gender-Gag-Gap gibt, also dass Humor zum Beispiel bei Frauen anders gelesen oder verstanden wird oder dass auch Selbstbewusstsein bei Frauen anders gelesen wird. Da wird es eher als Arroganz oder Stutenbissigkeit, hässliches Wort, ausgelegt und bei Männern ist es Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Und selbst da merkt man, dass irgendwie so ein Bias allein darin ist, okay, was du auch meinst, welche Glaubenssätze habe ich und war ich eine Frau von diesem Korsett ab, in das die Gesellschaft sich steckt, dann ist es halt negativ.
Ja, absolut.
Ja, super interessant oder auch wichtig, sich das, wie wir es am Anfang auch versucht haben, sich als Einzelperson, auch in dem privaten Kontext, sich das natürlich irgendwie vor Augen zu führen. Da gibt es, du weißt den Namen besser, auch den IAT-Test.
Genau, Implicit Association Test.
Den man auch mal machen kann, online, um mal so ein bisschen sich in das Thema reinzuführen, zu gucken, wo habe ich denn Unconscious Bias, in welcher Richtung? Das ist irgendwie ganz interessant, sich dem zu erklären.
Ja, genau, dieser Test, den du da ansprichst, der ist genau von der Harvard University, von einer Forschungsgruppe, und der ist total umfangreich und da kann man dann entscheiden, ob in welche Richtung das gehen soll. Also ein Test von denen ist zum Beispiel in Bezug auf Studienrichtung, und das, da habe ich bei mir gemerkt, dass ich nach wie vor einen Bias habe, der automatisch Naturwissenschaften und andere eher traditionell männlich konnotierte Disziplinen immer eher mit Männern in Verbindung bringt als mit Frauen. Und das geht dann um Geschwindigkeit und wie schnell man bestimmte Begriffe zusammenordnen kann und so.
Wollen wir, um mal ein bisschen, ja, das Thema noch von anderen Seiten zu beleuchten, in unsere nächste Kategorie springen. Und zwar gibt es ja bei uns die wundervolle Kategorie Kommentare kommentieren. Und jede von uns bringt immer einen Kommentar mit aus den Kommentarspalten des Internets von Leuten, die irgendwie Fragen oder Einwände oder Kritik haben. Und ja, wir wollen quasi auf diese Kommentare antworten. Und ich würde sagen, ich beginne mal mit meinem. Der stammt stammt aus der Kommentarspalte unter einem Artikel, wo es auch eben um Unconscious Bias and Diversity ging und Erdebei. Sagt, liebe Rea, es sind auch Erfahrungswerte, wenn bunt gefärbte Haare und merkwürdige Tattoos argwöhnisch notiert werden. Es sind bestimmte Charaktere, die sich dafür entscheiden. Diese Menschen zu diskriminieren ist zwar falsch, aber ein zweiter Blick berechtigt.
Ich würde das mal kurz, weil das ja irgendwie mehrere Sätze sind, in meinen eigenen Worten zusammenfassen. Also Adebayes Grundargument ist, auf Basis von anekdotischen Erfahrungen, die eine Person selbst gemacht hat, ist es natürlich nie richtig zu diskriminieren, aber durchaus legitim, dem Bauchgefühl eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken. Mhm. Würdest du es auch so verstehen?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, also ich finde das total den spannenden Kommentar, weil das tatsächlich auch oft etwas ist, was wir in Workshops besprechen mit Teilnehmenden, die sagen, hey, ich finde es natürlich nicht richtig, wenn ich mir diese Studien angucke, die zeigen, dass Frauen bei gleicher Leistung benachteiligt werden oder auch andere Gruppen, nicht nur Frauen. Aber nichtsdestotrotz speist sich ja oft meine Voreingenommenheit eben auch aus einer Realität, die bei mir selber vielleicht schon ja, verifiziert wurde. Wenn ich zum Beispiel immer die Erfahrung mache, dass Menschen mit Tattoos so und so sind, dann ist das ja vielleicht auch eine Beobachtung, die für mich eine Relevanz hat und der ich auch Gehör schenken darf. Mhm. Ich finde das dann wichtig, dass diese Person, Adebay, sich mit ihren eigenen Glaubenssätzen mal kurz noch weiter auseinandersetzt, weil spannend finde ich das Wort auch schon hier, merkwürdige Tätowierung. Was ist denn so ein Glaubenssatz, der Adebay vielleicht hat zu merkwürdigen Tätowierungen? Also vielleicht wurde dieser Person ja früher vermittelt, dass Tätowierungen per se Menschen haben, die, weiß jetzt irgendwie auch nicht, die so und so sind, ja. Also ich, als selbst sehr tätowierte Person finde ich das jetzt ein bisschen schwer, sich zu überlegen, was
das ist auch
so,
ein bisschen gebiased.
Genau, was so Charaktereigenschaften sind, die Leute vielleicht auch mir gegenüberbringen entsprechend wegen meinen merkwürdigen Tätowierungen. Ja, aber ne, also das ist ja die spannende Frage. Was sind denn die Glaubenssätze, die da drunter liegen und woher kommen die? Ja. Also ich habe meine Abschlussarbeit damals zum Thema Schönheitsideale geschrieben und da ging es zum Beispiel auch viel um Fatshaming und da ging es auch ganz viel darum, dass so starke Glaubenssätze beispielsweise in unserer Gesellschaft ja auch herrschen gegenüber ja, dicken Menschen, die entsprechend als faul oder sowas gelesen werden. Und genau das ist ja das Problem. Also die Glaubenssätze, die dahinter liegen, sind das Problem. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, sich mit diesen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und die zu korrigieren. Denn es gibt keine bestimmten Charaktere, die sich für Tattoos entscheiden, also oder für gefärbte Haare. Menschen machen das aus super unterschiedlichen Motiven. Und ich finde es ziemlich anmaßend, darüber Rückschlüsse zu ziehen, was das für ein Mensch sein soll.
Ich finde, das ist ja eigentlich so ein unconscious bias in idealtypischer Form, wie sie es, also wie Adebay es quasi formuliert. Ich habe die Erfahrung gemacht und daraus schließe ich auf eine große Gruppe quasi, die sind jetzt alle so. Und genau darum geht es ja, dass man, wie du auch meines Glaubenssätze, das quasi hinterfragt. Und ich finde auch, bei Adebay ist es so ein bisschen, ganz ehrlich, in einem privaten Kontext, wenn du keinen Bock hast, mit Leuten rumzuhängen, die Tattoos haben, weil du denkst, die sind so und so, jo, okay, dann lass es halt. So, finde ich auch nicht cool, aber mein Gott, vermeid halt, wen du willst. In einem beruflichen Kontext ist es halt nochmal was anderes. Wenn ich, keine Ahnung, zwei Bewerbungsgespräche habe und eine Person ist tätowiert und die bekommt den Job nicht, weil ich halt diese Erfahrungswerte habe, es ist diskriminierend und es ist auch einfach illegal. So, du darfst niemanden auf Basis dessen diskriminieren, auf Basis seines Äußeren, seines Erscheinungsbildes. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu machen. Da kannst du, als wenn Adebay jetzt eine HR Person wäre, wäre es sehr schwierig.
Ja, absolut.
Genau, und ich meine, achso, ja, stimmt, du bist noch.
Ja, ich habe auch noch was. Ich habe von Prillblume was dabei. Und die Prillblume sagt, bei all der Empörung und dem Gefühl, nicht respektiert zu werden und dem ständigen Thematisieren dessen, bleibt vielleicht gar keine Zeit, um vernünftige Arbeit abzuliefern.
Ja, liebe Prillblume. ich verstehe den Kommentar so, dass sie, dass Prillblume sagt, Gefühl und Arbeit sind getrennt voneinander zu betrachten. Wir gehen jetzt einfach durch so eine Diversity- und Unconscious-Bias-Diskussion sehr viel über Gefühle und Empörungen, vergessen dabei aber die Arbeit aus dem Blick und die ist davon losgelöst. Da geht es um Leistungen und wir verlieren so ein bisschen den Fokus. So würde ich jetzt Blumes Einwand verstehen.
Ja, ich auch.
Und da würde ich sagen, dass das falsch ist. Also Gefühle und Arbeit kann man natürlich nicht voneinander trennen. Und vor allem nicht, wenn es bei dem Gefühl um Respekt geht. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht respektiert in meinem Team, in meinem Arbeitsumfeld, dann wüsste ich nicht, wie man gute Arbeit liefern kann. Und ich finde auch nicht, dass es ein Arbeitsumfeld ist, das man so tolerieren darf. Und sagt, ja, mit euren Gefühlsduseleien haltet die mal so ein bisschen zurück. Und ja, so eine Respektkultur ist das Allerwichtigste, was man braucht, um auf Augenhöhe miteinander arbeiten zu können. Und deswegen finde ich, dass es sehr wichtig ist, auch über diese Gefühle zu sprechen und letztendlich daraus ein Arbeitsumfeld zu erschaffen, in dem jeder respektiert wird und dadurch natürlich auch bessere Arbeit leisten kann.
Ja, und da gibt es ja wirklich genügend Studien, die darauf hinweisen, für alle, die das entsprechend nochmal als Argument brauchen. Es ist ja tatsächlich so, dass Leistung und Produktivität nicht im Widerspruch mit einer Respektkultur steht, sondern im Gegenteil. Je wohler sich Menschen fühlen, umso besser können sie auch zusammenarbeiten. Und was ich auch noch wichtig finde, dazu sagen, ist, dass es auch nicht nur um Gefühle hier geht. Also all das, was du sagst, würde ich 100% unterschreiben. Und darüber hinaus ist eben eine Diskriminierung nicht nur ein Gefühl, nicht respektiert zu werden, sondern noch mehr als das. Ja? Es ist ein unconscious bias, der wirklich dann sich in der Diskriminierung manifestiert. Das ist nicht nur etwas, was dann dazu führt, dass dich die Person unwohl fühlt, so wie Priblume das, finde ich, auch ein bisschen runterspielt, sondern das ist eine Handlung, eine diskriminierende Handlung, die entsprechend im Widerspruch mit unserem Gleichstellungsgesetz steht.
Vollkommen. Und ich finde, das ist, um jetzt erstmal den Kommentarspalten des Internets wieder ein bisschen aufzutauchen, ist es ja auch eine Sache, die, finde ich, mitschwingt, wie sinnvoll sind Unconscious Bias Workshops überhaupt? Also wenn Pebunge sagt, wir reden irgendwie nur über Gefühle und das führt doch nirgendwo hin, außer dass wir nicht mehr arbeiten, ist es ja auch ein Einwand, dem wir auch häufiger begegnen und natürlich auch eine Diskussion darüber sehr, sehr wichtig finden, dass natürlich auch Maßnahmen hinterfragt werden. Aber Rea, was antwortest du denn Leuten, die sagen, Unconscious Bias Trainings, die bringen doch gar nichts? Also jetzt reden wir da so ein bisschen über Gefühle, dann gehen wir alle wieder an unseren Arbeitsplatz.
Mhm. Was soll's? Ja, also ich finde erstmal, finde ich es gut, dass es Forschung auch dazu gibt, inwiefern Gleichstellungsmaßnahmen jeder Art was bringen. Ich glaube, die Frage, wenn man das so formulieren will, so salopp etwas bringen, ist natürlich auch immer die Frage, was ist denn konkretes Ziel? Also was soll wem was bringen? Soll es darum gehen, dass Menschen einfach danach mehr wissen? Soll es darum gehen, dass sie dann entsprechend anders handeln? Soll es darum gehen, dass sie diverser recruiten? Soll es darum gehen, dass Voreingenommenheiten innerhalb der Arbeitskultur behoben werden? Also ich würde mir da eine differenziertere Diskussion wünschen. Und das andere ist, dass ein ledigliches Sichtbarmachen von Bias, von Voreingenommenheiten auf einer individuellen Ebene sicherlich nie ausreichen kann. Macht ja auch für mich nicht so viel Sinn. Also wenn ich jetzt ein Training habe, bei dem danach alle TeilnehmerInnen wissen, dass sie jetzt Voreingenommenheiten haben und dann wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgehen, stellt sich natürlich die Frage so what? Und deshalb ist sicherlich die Frage, wie können Workshops und Trainings so gestaltet werden, dass es darüber hinausgeht, einfach nur das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das ist der erste Schritt. Und viel wichtiger ist dann natürlich, was bedeutet das für uns? Wie können wir uns gegenseitig als Team accountable halten, wie heißt das auf Deutsch, verantwortlich machen und gegenseitig sicherstellen, dass wir da aufpassen, dass wir uns unsere Voreingenommenheiten entsprechend korrigieren. Und nicht nur individuell, also welche Glaubenssätze habe ich und wie kann ich sicherstellen, dass die nicht irgendwie an meiner Arbeit da Sachen verhuschen, aber auch, was bedeutet das auf einer institutionellen Ebene? Wie können wir unsere Strukturen überdenken? Wo müssen wir Stellenausschreibungen platzieren? Haben wir da vielleicht irgendeinen Bias? Wie ist die Sprache, die wir nutzen in unseren Materialien? Und all diese Dinge, die müssen in Workshops und Trainings auch thematisiert werden. Und ich denke, dass wenn das passiert, dass man dann ziemlich schnell weg ist von einem einzelnen Workshop und hin zu einer Strategie, einer Gleichstellungsstrategie. Und als Teil einer solchen Strategie halte ich solche Trainings für sinnvoll. Wenn sie davon entkoppelt sind, dann glaube ich, kann das schon durchaus auch einfach mal ein Tropfen auf den heißen Stein sein.
Total. Das versuchen wir ja auch immer wieder klar zu machen. Scheitert manchmal an den Budgets der Unternehmen, dass man halt genau, wie du sagst, halt eben nicht nur, man trifft sich 2 Stunden, sowas, ja, führt langfristig natürlich nirgendwo hin, weil andererseits verändern sich Teamstrukturen, neue Leute kommen hinzu, neue Leute kommen in Führungspositionen, neue Entscheidungspositionen. Und ich glaube, was wir auch immer feststellen oder sagen, ist, dass es in der ersten Linie auch super wichtig ist, dass Leute wirklich verstehen, dass sie diese Voreingenommenheiten haben. Ich glaube, es ist super schwierig, wenn man halt denkt, so, nee, ich habe das nicht. Also ich bin mir dessen bewusst, aber diesen Schritt zu machen, wirklich anzuerkennen, was natürlich jeder eigentlich nicht so wirklich möchte, sondern man hat ja ein Selbstbild von sich und das passt natürlich nicht rein, dass man unbewusst rassistisch ist oder sexistisch. So, das sind immer die anderen, man selbst eher nicht. Und ich glaube, das, was versuchen wir auch mit Reflexionsübungen oder diesen Visualisierungsübungen wie vom Anfang, dass man wirklich merkt, okay, ich habe die und das ist auch, wie du ja am Anfang meintest, nicht insofern schlimm, da kann man nichts dafür. Die sauge ich auf in den Jahren, in denen ich gelebt habe. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass sie da sind. Und genau, dass man halt relativ oft auch Check-ins hat in einem Team.
Zu überprüfen. Ja, und ja, sorry, ich wollte nur kurz sagen, ich finde das total wichtig, was du gerade gesagt hast, weil auch immer TeilnehmerInnen bei uns in Workshops voll überrascht sind, wenn die Studien, die wir dann präsentieren, auch darauf hinweisen, dass ja auch Frauen Gender Bias haben zum Beispiel. Also Frauen sind zum Beispiel, wenn wir jetzt den Gender Bias angucken, gleichzeitig Opfer und Täterinnen. Also es ist nicht nur, dass, wir alle sind ja in diesen Strukturen aufgewachsen, die eben teilweise rassistisch, teilweise sexistisch sind und entsprechend hat das Auswirkungen auf unser Denken. Und deshalb sind Frauen auch nicht die besseren Menschen. Und das Gleiche lässt sich eben auch auf andere Arten von Unconscious Bias übertragen. Es gibt ja nicht nur den Gender Bias, es gibt auch noch einen Affinity Bias, einen Halo Bias, einen Race Bias. Dazu könnte man jetzt jeweils eine eigene Folge machen.
Werden wir vielleicht auch irgendwann mal machen. Glaube ich an. Ja, und ich glaube, man merkt auch schon, dieses Thema ist super groß. Wir haben jetzt versucht, an der Oberfläche zu kratzen, schon so ein bisschen drunter zu schauen. Das ist natürlich angesichts einer begrenzten Zeit auch nicht im kompletten Umfang möglich. Aber Rehe, was würdest du jetzt zum Schluss so als Takeaways oder irgendwie so, was bleibt hängen? Was ist wichtig mitzunehmen aus dieser Folge?
Also ich denke, das Wichtigste ist, dass tatsächlich alle Menschen Voreingenommenheiten haben und deshalb gut darin beraten werden, sich diesen zu stellen und die anzugucken. Und das gerne auch erstmal im kleinen Zuhause alleine zu machen, muss ja nicht direkt in einer größeren Runde in der Öffentlichkeit passieren. Ich denke, wir alle hätten viel davon. Das andere ist, dass Bias nicht nur in den Köpfen ist, sondern eben auch in Strukturen. Das finde ich super wichtig, weil das oft verloren geht in diesem ganzen Unconscious Bias Hype. Ja. Mhm. Ne? Also ich würde sagen, zum Beispiel in Einstellungsprozessen, wo werden Stellenausschreibungen ausgestrahlt? Das Beispiel hatten wir eben schon. Es ist nicht nur etwas, was gelöst wird, wenn jetzt jede Person Selbstreflexion macht, sondern es müssen auch tatsächlich dann die Strukturen in den Unternehmen angepasst werden. Und das erfordert Geld und Arbeit. Und nur solche holistischen Konzepte und Strategien können dazu führen, dass wirklich eine Veränderung stattfindet. Und da muss Raum für geschaffen werden. Es reicht nicht, wenn Mitarbeitenden jetzt Wissen vermittelt wird, sondern die brauchen Raum, um gegenseitig als Team zu überlegen, was bedeutet das für uns? Was können wir hier in unserem Handlungsspielraum ändern?
Super. Ich würde auch sagen, das sind so die wichtigsten Sachen, die man innerhalb von einer halben Stunde darüber lernen kann. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder zuhört. Und wir können ja schon mal ankündigen, ja, worum wird es denn gehen?
Es wird um gendersensible Sprache gehen. Das ist ein Thema, mit dem wir auch bei der Arbeit eben oft konfrontiert sind und was ja auch mit Unconscious Bias verwoben ist, wie wir dann erfahren werden.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit Leuten über den Unconscious Bias weiterhin sprecht, wenn ihr euch mit eurem eigenen beschäftigt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.